Heute geht's um Swingerclubs, die Frage, ob Sexualität ein Ablaufdatum hat, Sexblockaden, aber auch Eifersucht und Weinen nach dem Orgasmus. Es gibt einige Themen, die uns heute begleiten, denn ihr durftet uns
auf couchgeflüster.vienna wieder schreiben.
Ja, eure Nachrichten, eure Fragen zum Thema Sex, Sexualität und auch Beziehungen natürlich schreiben. Es ging eigentlich eher explizit um Themen, die den Sex abdecken, aber wir haben auch eine Eifersuchtsfrage mit reingenommen, weil wir unsere Eifersuchtsexpertin Sina natürlich haben. Aber ja, ich würde sagen, wir starten gleich mal mit der Frage, die ich ich will nicht sagen am spannendsten finde, aber ich fand sie am lustigsten.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe, Sex und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie.
Bis zu welchem Alter ist ein Swingerclub-Besuch noch adäquat? Eure Meinung?
Kurz und knackig. Finde ich eine gute Frage, habe ich noch nie drüber nachgedacht, glaube ich. Ich kenne jetzt persönlich keine Swingerclubs von innen, deswegen weiß ich nicht, wie das Klientel altersmäßig aufgeteilt ist. Ich würde mal sagen, je nach Veranstaltung ist wahrscheinlich jedes Alter okay, oder?
Ja.
Gibt es da also quasi Ü30 Swingerclub-Partys oder Ü40, Ü50 Swingerclub-Partys?
Ich glaube, es ist super unterschiedlich. Ich glaube, dass es wie, also ich persönlich war selber noch nie in einem Swingerclub. Ich habe eine gute Bekannte von mir, die ist Swingerin und die ist jetzt die hat damit angefangen um die 30 und ist jetzt schon Ende 30 herum. Und ich glaube, ihre Main Time war so auch Mitte 30 und sie hat gesagt, sie waren relativ immer in der gleichen Alterskohorte fort, aber ich glaube, das ist ein bisschen so, wie sich Events halt aufbauen. Mhm. Also ich glaube, es gibt halt dafür Orte und Veranstaltungen und ich glaube, man merkt ja oft vielleicht auch an der Ästhetik, wen es ansprechen soll oder auch wo
also
das stattfindet.
So eine Gen-Z-Veranstaltung irgendwie dann mit Ü40, keine Ahnung, ob man sich dann da so wohl fühlt, aber ich finde theoretisch.
Aber ich glaube, Swingen an sich ist etwas, was eher nach 30 geschieht.
Das glaube ich auch. Also Swingen ist, glaube ich, auch eher was man vielleicht ein bisschen ausprobiert, wenn man schon ein bisschen älter ist, ein bisschen reifer. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das Thema Alter bei den Swingenden jetzt nicht unbedingt so entscheidend ist. Es gibt sehr viele Menschen, die weit über 40 auch noch sehr, sehr gut aussehen. Ich denke da ja an einige in meinem Bekanntenkreis. Ich kann mir vorstellen, bei einer Veranstaltung, wo geswingt wird, es findet sich ja dann eh irgendwie so ein bisschen zusammen oder eben auch nicht, oder? Also es ist ja nichts, ist ja niemand für irgendwas verpflichtet und man sieht ja eh, was der Vibe ist, wenn man da mal hingeht.
Ich glaube auch, dass es, also ich finde auch, ich persönlich habe immer Swinger-Clubs mit 40 plus, 50 plus.
Dir vorgenommen?
Nicht vorgenommen. Swingen ist leider nicht mein Fing.
Also ich könnte mir das vielleicht, wenn ich älter bin, schon auch vorstellen, aber jetzt nicht in den 30ern. Ich würde das, glaube ich, schon mal gern, jetzt nicht probieren, aber ich würde gerne mal hingehen und mal so, kann man vorstellen, es ist schon ein sexy Vibe. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob ich der Typ wäre für so eine offizielle Party, wo alle hingehen können. Ich habe schon mal gehört, von einigen Bekannten, die das gerne mal praktizieren, dass das eher so privat organisierte Events sind. Also wo gewisse Paare eingeladen werden, wo man weiß, man findet sie ja optisch irgendwie anziehend und dass das dann irgendwie so organisiert wird. Und ich kann mir vorstellen, wenn man da irgendwie ein paar Kontakte knüpft, da würde ich vielleicht auch sogar die Dating-Plattformen ein bisschen in Erwägung ziehen, dass das vielleicht schon auch so privat quasi dann ganz cool sein kann. Dass man da vielleicht gar nicht zu so einer offiziellen Party, wo man Tickets kauft oder Eintritt bezahlen muss, hingehen muss, wenn man sich da irgendwie auch vielleicht ein bisschen unwohl fühlt, weil man schon ein bisschen älter ist. Aber ja, ich würde es, glaube ich, so machen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 45 wäre und nur voll Bock hätte, das mal auszuprobieren. Ich würde mich, glaube ich, auf einer Dating-Plattform anmelden und das einfach einmal ins Profil geben. So würde ich das, glaube ich, handhaben.
Ja, ich weiß, also Ich glaube, ich habe nämlich witzigerweise auch von diesen Einladungspartys gehört. Also man muss schon in diesen Kreisen
sein. Man muss
in einem
Kreis sein, ganz genau.
Ich habe aber auch gehört, dass wenn man sich eine Ananas tätowiert, die auf dem Kopf steht, ist das das Zeichen für, dass man swingt.
Was?
Ja, und zwar generell, auch wenn man so Ananas irgendwo als, also dass man das zum Beispiel beim Koffer hat oder so oder bei der Handtasche hat. Dass das
Lustige, aber Freundin, die fährt total auf Ananas ab. Alles ist mit Ananas bei dir. Now I know.
Na, ich weiß nicht, wie mir jetzt komplett, warte, ich google das jetzt schnell. Ananas, Swing.
Aber ich finde es
ja,
theoretisch.
Doch, das ist das Swinger-Symbol.
Das offizielle Swinger-Symbol.
Die Ananas, insbesondere wenn sie umgedreht ist, als, ist das in als Swinger-Szene für Offenheit, eine nicht monogame oder eben alternative Lebensweise zu signalisieren. Früher wurde auf eine umgekehrte stehende Ananas verwendet, um Swingerpartys den Weg zu zeigen, auch sozusagen. Oder bei Kreuzfahrtschiffen, da habe ich nämlich diesen Fun Fact, dass man das an der Kabinentür damit signalisiert.
Das ist ja der Hammer.
Und ja.
Finde ich cool. Ich finde das voll cool. Ich stelle mir das so richtig, so ein bisschen elitär wahrscheinlich auch vor. Ich habe, weißt du, was ich jetzt auch gerade im Kopf habe? Die Szene aus OC California, wo Kirsten und Sandy versehentlich auf so einer Swingerparty landen, wo jeder Mann seine Uhr in so ein Glas gibt und die Frau zieht dann immer die Uhr.
Ah.
Irgendwie finde ich das, wahrscheinlich habe ich von dem ein bisschen so ein sexy Bild irgendwie in meinem Kopf. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man die richtigen Kontakte knüpft, finde ich das auch in jedem Alter irgendwie okay. Why not?
Ich finde, Sexualität hat überhaupt nichts generell mit dem Alter zu tun, solange das irgendwie, ja, natürlich nach unten hin legal ist auf jeden Fall und im Sinne von, wenn das zwei erwachsene Menschen sind, ob die ja 60 sind, 70, 40, 30, wenn das passt, dann passt.
Du warst ja eher in deiner Vergangenheit öfter mal auf diesen Sex-Positive-Partys unterwegs.
Ja, das ist anders.
Ja, ich wollte gerade fragen, was ist da so circa der Schnitt gewesen? Hast du da irgendwie, war das eine Altersgruppe oder ist das irgendwie?
Ich finde, es kommt natürlich auf erstens auf die Sex-Positive-Party an vom Konzept. Ich war ja eher auf so Technolastiken.
Mhm.
Auf diesen Technolastiken, finde ich, ist der Durchschnitt zwischen 27 und 37. Das würde ich sagen, ist so die Hauptalterskohorte von dem. Also ich würde schon sagen, dass es jetzt nicht unbedingt die Jüngsten sind. Es ist auch zum Beispiel, wo ich zum Beispiel die Tür gemacht habe, da ist auch unter 21 sowieso nicht erlaubt. Also es ist schon ein bisschen auch dadurch, dass man halt auch vor allem junge Frauen auch etwas schützen möchte und will, ein Konzept gewesen. Wie ich in Berlin unterwegs war, war sowieso die Techno-Szene damals, wie ich dort unterwegs war, also wie ich noch sehr jung war, die war generell älter. Also das waren jetzt nicht so super junge Menschen. Ich meine, ich war damals schon mitunter die Jüngste, die auf diese Partys gegangen ist. Da war ich aber, muss ich auch dazu sagen, auf einer Gay-Sex-Positive-Party. Fand den Vibe aber mega cool, sehr lustig. Da war trotzdem, würde ich sagen, so 28 plus und nach oben hin offen. Also da habe ich auch einen Typen gesehen, der halt so, der hat halt dieses BDSM-mäßigere angehabt und der hat halt so weiße Haare auch schon gehabt, also diese klassischen weißen Schläfen, hat im Übrigen sehr hot ausgesehen, by the way. Also
ja.
Und da muss ich mal davon ausgehen, dass das eher wahrscheinlich 40 plus war. Der war halt auch, das war halt diese Gay-Sex-Positive-Party, auf der ich war. Sonst würde ich schon sagen, es ist nicht ganz so ein junges Publikum, wo ich bis jetzt war. Es gibt sicher auch Partys, die jünger sind. Die Freunde, die bei mir sehr viel noch an solchen Partys teilnehmen, sind ja auch alle um die Mitte 30. Und dementsprechend würde ich schon das in diesen Altersgruppe verorten. Aber ich finde Sex-Positive-Partys immer ein bisschen anders als Swinger-Partys, vom Vibe her.
Okay.
Weil das ist halt wirklich eine, also Sex-Positive-Party hat halt auch diesen Party-Charakter. Und zum Beispiel mit der Freundin, die swingt, die hat mir auch gesagt, sie geht eben nicht deswegen auf Sex-Positive-Partys, weil für sie geht es wirklich um das Swingen. Also das ist auch die Musik nicht im Vordergrund, da geht es wirklich um die Sexualität. Und bei den Partys ist es ihr zu sehr Party.
Mhm, verstehe.
Weil zum Beispiel auf den Sex-Positive-Partys, ich würde sagen, also wenn da 20% Sex haben, also bei manchen, bei diesen ganz größeren, dann ist das schon viel.
Ah, okay.
Also das ist wirklich so minimal, wie viele, ja klar machen Leute mehr rum, aber Vielleicht sollte man das ja eh wieder mehr einführen. Aber es ist halt auch ein Raum, wo du dich halt viel mehr zeigen kannst, wer du bist. Ich finde es zum Beispiel viel, was mir immer gefallen hat daran, war dieses, dass du Körper besser und cooler findest. Also du fängst an, Körper abseits von diesen normschönen, wie unsere Welt und ihre Ästhetik ist, in der wir leben, was halt so Perfektion betrifft, dass du das anders siehst und auch mehr sexuell wahrnimmst. Mhm. Das fand ich irgendwie schön. Mhm. Auch diese Selbstinszenierung davon, wie man sich selber fühlt.
Mhm. Vielen Dank für die Frage. Wir wünschen dir alles Gute. Halt uns ein bisschen auf dem Laufenden, wie sich das bei dir entwickelt. Das würde mich interessieren.
Ja, ich bin auch gespannt. Und es geht weiter mit einer Nachricht zu Liebe Leonie, liebe Sina. Eine Freundin von mir liebt ihren Freund noch. Entschuldigung. Aber das noch finde ich interessant. Aber ihr Körper blockt gerade Sex komplett ab. Sie glaubt, das ist nur eine Phase und es legt sich wieder. Für ihn ist das super frustrierend, weil der Sex fehlt. Jetzt steht die Frage im Raum, ob die Beziehung so eine Zukunft hat. Die Probleme hat sie jetzt seit circa einem halben Jahr. Meine Frage hier gleich vorab, bist die Freundin du?
Asking for a friend.
Ja, weil asking for a friend, ich meine, ich verstehe es, wenn man sagt, okay, man hat Angst, solche Fragen anonym zu stellen. Wir sind ja trotzdem anonym. Aber es ist nichts Verwerfliches daran.
Okay, also wir reden jetzt darüber, der Körper blockt Sex ab.
Genau. Körperliche Blockaden haben ja immer einen Grund. Das kann in den meisten Fällen emotionale Überforderung, Druck oder Stress sein.
Mhm.
Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mir wäre das jetzt ad hoc eingefallen.
Hat sie jetzt nur was geschrieben, wie die Beziehung sonst von der Freundin zu ihrem Partner ist?
Nein. Also sie hat nur geschrieben, eine Freundin von mir liebt ihren Freund noch.
Ja, meistens ist der Körper schon ein bisschen schneller wie der Verstand, sage ich mal. Ich glaube, das sind vielleicht zuerst, es kommt jetzt auch ein bisschen aufs Alter, aber es sind so ein bisschen die ersten Zeichen, dass man sich vielleicht entweder von dieser krassen, explosiven Verliebtheitsphase in eine normale Beziehung begibt, dass das einfach so eine Übergangsphase gerade ist, die ganz normal ist, die viele Menschen kennen, wenn sie die ersten krassen Verliebtheitsgefühle ein bisschen legen, dass man den anderen jetzt nicht mehr immer sofort bespringen möchte, sondern vielleicht einmal die kleinen Fehler wieder wahrnimmt oder sie irgendwie denkt, hat der immer schon so komisch gekaut beim Essen, ist mir noch nie aufgefallen. Dass dann der Körper einmal ein bisschen mit Ablehnung reagiert, ist irgendwie eh verständlich.
Mhm.
Man muss auch dazu sagen, dass diese krasse Verliebtheitsphase am Anfang nicht der normale Dauerzustand ist. Das ist einfach was, das Gehirn ist so vollgeballert mit Dopamin und Adrenalin auch. Das ist eher alles ein bisschen Stress für den Körper, jemanden neuen kennenzulernen und überhaupt auch jemanden sexuell neu kennenzulernen. Und was wir dann auch oft mit so krass Verliebtheit und Liebe verwechseln, ist einfach auch ein bisschen Angst. Ich glaube, es fühlt sich natürlich für viele total super an, diese Schmetterlinge, aber die gehen halt irgendwann mal weg. Die gehen in den meisten Beziehungen weg. Die Frage ist natürlich, wie man damit selber umgeht, ob man das einfach immer wieder reproduzieren will, dieses Gefühl, und von einer Beziehung dadurch in die nächste fällt, oder ob man das dann einfach einmal als Teil akzeptiert. Dass sie der Begriff Liebe sehr entwickeln kann, das weiß man dann oft auch, wenn man viele Jahre mit jemandem zusammen ist, dass Liebe auch eine Definition ist, die sie ja oft selber mehrmals umschreibt, finde ich. Also für mich ist Liebe heute auch was anderes wie vor 5 Jahren. Mhm. Da hätte ich ja wahrscheinlich auch gesagt, das ist für mich ist Liebe ständig Sex und den anderen mehr oder weniger mit Haut und Haar verschlingen wollen und ständig bei dem sein. Und heute würde ich das wahrscheinlich auch ein bisschen anders definieren.
Mhm.
Das könnte sein. Dass das vielleicht ein bisschen der Grund ist, was ich mir auch denken könnte, wie du schon gesagt hast, vielleicht Stress, körperlicher Stress vielleicht auch, vielleicht auch mentaler Stress, vielleicht gibt es irgendwie, weiß ich nicht, Angstzustände, Panikattacken, eine depressive Verstimmung, wo man sich einfach nicht auf Sex konzentrieren kann. Das gibt es einfach. Man ist vielleicht, ich habe das sogar, wenn ich höre es vielleicht eh, ich bin seit Wochen angeschlagen und habe echt die krasse Erkältung des Jahrhunderts schon seit Weihnachten. Ich habe nicht einmal in solchen Phasen wirklich sehr viel Lust, weil mein Körper einfach mit dem Bekämpfen von Viren beschäftigt ist. Also sogar in so Krankheitsphasen merke ich das sehr, wie meine Libido extrem runtergeht und da mag ich auch nicht wirklich angegriffen werden, wenn ich richtig krank bin. Also das kann auch sowas Banales unter Anführungszeichen sein.
Mhm.
Ich finde, was immer ein guter Indikator ist, ist halt bei mir so, das ist auch vielleicht sehr subjektiv, kann ich den anderen nur riechen, wenn ich das Gefühl habe, mein Partner geht mir dermaßen auf die Nerven und das ist kein Zustand, der erst seit, weiß ich nicht, 2 Monaten so ist, sondern eigentlich ist das schon seit einem halben Jahr so, dass mir alles an dem nervt und ich wirklich den nicht riechen kann, dass ich möchte, dass er weggeht, dass ich den körperlich abstoßend finde. Du hast da ja ein interessantes Beispiel nach der Pille bei dir beobachtet. Das kann natürlich auch ein bisschen hormonell sein, aber da würde ich mir vielleicht schon Gedanken machen, gerade wenn sie schreibt, liebt ihren Freund noch, ob es nicht vielleicht einfach vorbei ist.
Ja, ich finde halt, was du davor schon gesagt hast mit dieser Verliebtheitsphase, dass man da auch nicht in den Vergleich geht, weil du hast das eh gesagt, diese Verliebtheit wird oft mit Angst und Aufregung verwechselt. Und es ist ja in Wahrheit Angst und Aufregung. Also was heißt verwechselt? Es ist es das. Verliebtheit, wir kennen den anderen nicht, wir sind noch, ja, und Aufregung, das ist natürlich mega gut auch für die sexuelle Anziehung, weil man natürlich, man will alles erkunden. Und wenn das abflacht, dann kann halt auch manchmal sein, dass es halt auch man klarer sieht und merkt, okay, eigentlich passt das doch vielleicht gar nicht so gut. Und vielleicht reagiert der Körper dann halt ganz instinktiv schon auf einen Schutzmechanismus. Also es passt vielleicht dann nicht. Und diese Blockade, die Frage ist halt auch, wie äußert sich diese Blockade? Ist die wirklich nur rein körperlich? Das heißt, hat die Person wirklich noch Lust auf den anderen oder ist sie emotional? Also, dass die Lust fehlt und der Körper geht dann mit einher. Beziehungsweise es gibt schon noch die Fälle, wo jemand extremst Lust hat, aber einfach der Körper sich verschließt. Und das hat dann vielleicht doch, ich meine, das ist jetzt sehr weit gesprochen, aber es kann vielleicht auch eine Traumafolge zu sein etc. Ich meine, in dem Fall würde ich das jetzt nicht rauslesen. Aber da auch einmal zu schauen, okay, ist es wirklich nur was Körperliches oder hat es vielleicht auch eine emotionale Komponente, die davor einhergeht. Und wenn der Person sehr viel, also dieser Freundin, sehr viel an dieser Beziehung liegt, ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, in einer Paartherapie darüber zu reden.
Mhm.
Weil das haben wir in den letzten Teil auch noch nicht erwähnt, weil ja, es gibt einfach es gibt Therapie, die genau auf sexuelle Probleme abgestimmt ist, sich da vielleicht jemanden zu suchen. Und wenn man das Gefühl hat, okay, es liegt vielleicht wirklich nur an einem selbst und da ist irgendwas, dann kann man auch alleine zu einer Sexualtherapeutin mal gehen und sich das anschauen lassen. Es gibt ganz wunderbare Menschen, die da einen helfen können, das aufzulösen, weil vielleicht ist es eine Angst von früher, die dann auf einmal hochgekommen ist nach der Verliebtheitsphase, weil man da vielleicht oft verlassen wurde. Man muss nachschauen und man muss nachprüfen.
Mhm.
Also ich finde auch, sich das anzuschauen, ist auf jeden Fall wichtig. Und vielleicht auch zu schauen, wie funktioniert Nähe ohne Penetration? Ist das, weil du auch eben gesagt hast, kann ich den noch gar nicht mehr riechen oder passt der vielleicht gar nicht mehr? Wie geht es mir mit Nähe, wenn da keine Penetration stattfindet?
Ja.
Weil das finde ich schon, also ein Mensch, mit dem ich nicht mehr zusammen sein möchte, mit dem möchte ich auch nicht nahe sein.
Mhm. Ja.
Also,
ja.
Ja.
Finde ich einen guten Punkt und ich glaube, man muss auch vielleicht verstehen, dass man auch für eine Paartherapie nicht so jung ist. Also wenn man irgendwie,
das
haben glaube ich viele junge Menschen so, ach, das braucht man sicher noch nicht. Vielleicht ist es auch okay, wenn man Mitte 20 ist, schon 2-3 Jahre zusammen ist und einfach zu sagen, eigentlich mag ich den anderen. Ich würde gerne, dass das, also ich hätte es schon gerne, dass das weitergeht und dass wir noch weiter unsere Beziehung führen und sie dann auch, wenn man jung ist, einfach auch Hilfe zu holen. Ist nichts Verwerfliches dabei.
Oder sich generell auch zu sagen, okay, wenn man zum Beispiel, und deshalb kann ich aus betroffener Sicht auch sprechen, aufgrund dessen, dass ich mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert worden bin. Ich finde auch zum Beispiel, wenn man merkt, dass diese Symptome, die man vielleicht noch hat, ich meine, das kommt immer darauf an, in welchem Stadium man für sich auch befindet von psychischen Erkrankungen, wenn man zum Beispiel merkt, okay, man hat da ein Thema und das hat vielleicht vorherige Beziehungen schon ruiniert, dass man damit offen auch umgeht und sagt, hey, ich habe da diese Problematik. Wir kennen uns zwar noch nicht super lange, aber ich würde gerne, dass diese Beziehung für uns klappt. Wäre es für dich okay, wenn wir in Paartherapie gehen, bevor die Probleme entstehen?
Ja.
Weil manchmal hilft es, wenn man davor die Sachen macht, wenn es gut ist, wenn man stabil ist und sozusagen ein paar Tools an die Hand gedrückt bekommt, die man dann als Ressourcen nutzen kann, wenn es zu Krisen kommt. Und ich glaube, da darf man auch keine falsche Scheu haben und sich dann denken, na, das wird schon klappen, ich gehe ja alleine in Therapie. Wenn das ein Thema ist, was immer wieder Beziehungen kaputt gemacht hat, sollte man sich das vielleicht in einer Beziehung mit einem Paartherapeuten anschauen.
Mhm.
Also nur als kleiner Schwenker aus einem anderen Dings, aber ich finde, da haben oft vor allem Junge das Gefühl, na, man muss mindestens 6 Jahre zusammen gewesen sein, ein Kind zusammen haben und dann darf man in Paartherapie.
Ja, voll.
Nein.
Habe ja den Eindruck.
Schau dir dein Leben an und schau dir auch deine Vergangenheit an und dann entscheide. Eine andere Frage, die wir bekommen haben, und das ist jetzt die Expertinnenfrage an dich.
Oh, oh.
Hallo. Könnt ihr vielleicht mal was machen zum Thema rückwirkende Eifersucht?
Was ist rückwirkende Eifersucht?
Ich habe gehofft, dass du das fragst, denn ich kann es dir heute beantworten. Also Eifersucht auf den oder die Ex des Partners, wenn man in einer Beziehung ist.
Ah.
Danke.
Ich verstehe. Okay. Und das war die ganze Nachricht. Okay. Vielen Dank für die Nachricht. Ja, ich war auf alle Fälle sehr betroffen von Eifersucht. Schon.
Was rückwirkende oder akute Eifersucht?
Das hat sich irgendwie entwickelt, glaube ich. Manchmal, an manchen Tagen auch rückwirkend, manchmal überhaupt nicht und dann wieder schon. Also es ist verrückt. Also ich habe das gerade in sehr jungen Jahren, in früheren Beziehungen habe ich das sehr extrem gehabt. Und am Anfang, wie ich meinen Verlobten kennengelernt habe, habe ich das auch ein bisschen gehabt. Der einfach wahnsinnig viele Frauen in seinem Umfeld immer gehabt hat, viele weibliche Freundinnen. Und das hat irgendwie bei mir sehr viel, also ich glaube nicht einmal, dass das die Tatsache sehr viel ausgelöst hat. Ich war einfach immer sehr unsicher bei diesen Dingen.
Mhm.
Lustigerweise ist die Eifersucht aber mir immer eher gekommen, wenn ich schon bereits ein paar Monate mit der Person in einer Beziehung war.
Mhm. Ja,
ganz am Anfang war es nie. Und plötzlich, wenn die Angst gekommen ist, den vielleicht verlieren zu können, also dass das irgendwie im Raum steht, dass man, also wenn ich mir irgendwie das bewusst gemacht habe, aber
wenn
vielleicht…
Wenn du emotional schon gebunden warst.
Genau, wenn ich irgendwie schon intuit war und ich war vielleicht noch gar nicht so sicher, wie intuit ist mein Partner, dann ist plötzlich diese Angst und diese Eifersucht gekommen.
Mhm.
Und ich finde, rückwirkende Eifersucht, wie du das jetzt genannt hast, ist das ein offizieller Begriff?
Nein, aber sie hat das so genannt.
So genannt.
Und ich fand es aber einen guten Begriff, weil es ist eigentlich, ich habe das Phänomen öfter in meinem Bekanntenkreis schon gehört, dass Frauen, die in einer glücklichen und zufriedenen Beziehung sind, trotzdem eifersüchtig, vor allem auf die Ex, in den meisten Fällen bei mir war es eben Ex-Partnerin, sind und sich deren Instagram-Profil noch regelmäßig anschauen.
Ich wollte nämlich gerade genau dasselbe sagen. Ich glaube, das ist ein Phänomen, das durch Social Media extrem befeuert wird.
Ja, weil sonst hast du keine Infos.
Genau, außer man ist irgendwie im selben Freundeskreis gewesen oder sogar mit der Ex vielleicht befreundet oder die ist irgendwie immer nur in seinem Umfeld, wobei ganz ehrlich, das haben wir eher schon öfter besprochen, wenn das jemand ist, der sehr jung ist und da irgendwie ständig mit allen Ex-Freundinnen super gut und super eng befreundet ist, wäre ich persönlich da einfach ein bisschen mehr aufmerksam. Finde ich ein bisschen ein Red Flag. Wenn das jemand ist, der, weiß ich nicht, schon viele Jahre da irgendwie vergangen sind und die sind halt irgendwie bekannt, ja, okay. Ich finde, dass das definitiv was ist, was eben durch Instagram und Co. massiv kommt. Also das ist nichts, was man irgendwie früher, hat man das einfach nicht so, man hat nicht so Nachforschungen unter Anführungszeichen anstellen können.
Mhm.
Man hat irgendwie nie so weit in den Profilen runterscrollen können und die gemeinsamen Fotos suchen, das kann man halt jetzt irgendwie alles, sofern die Person was gepostet hat. Und ich finde das…
Man vergleicht sich da einfach auch wahrscheinlich körperlich.
Also ich glaube, dass es ein bisschen ein leichter Masochismus auch ist, dass man irgendwie auch sein Gefühls- und Nervenkostüm so weit an, ja, weiß ich nicht, triggern möchte und das insgeheim ein bisschen geil findet, manchmal, wenn man sich die Ex-Freundin anschaut. Weil was ist es denn? Es ist ja eigentlich total selbstverletzender irgendwie, wenn man sich dann Gedanken über diese Beziehung macht, die offensichtlich vorbei ist und nicht funktioniert hat. Also entweder ist man da wahnsinnig gern in so Gedankenkarussellen drinnen und Gedankenspiralen drinnen. Ich glaube, es gibt ja so einen Trend, oder beziehungsweise es gibt ja das Phänomen vom Gehirn, dass es sich negative Nachrichten sehr viel länger und sehr viel intensiver merkt und dass es sehr viel mehr positive Impulse braucht, um negative Kommentare zum Beispiel wieder auszugleichen. Also man merkt sich dann eher das Schlechte und das Hirn sucht eher das Negative, weil es aufgrund von dem fürs Überleben lernt.
Mhm.
So, das ist eigentlich ziemlich banal zusammengefasst, aber wie's Überleben lernen funktioniert quasi. Und ich glaube, man macht in dieser Situation ja nichts anderes. Das ist potenziell Gefahr, Bedrohung, Konkurrenz. Und deswegen versucht man, alles über diese Person so ein bisschen rauszufinden, wie das war, was da genau war. Man möchte irgendwie schauen, wie die ausschaut. Wie schaut die heute aus? Ist die jetzt in einer Beziehung vielleicht? Ist die quasi nur Konkurrenz? Und ich finde, man muss da schon ein bisschen, also sich selber ein bisschen an die Nase nehmen und sagen, ich tue mir da absolut keinen Gefallen. Und meiner Beziehung auch nicht. Also wenn man einen Partner hat, der sehr eifersüchtig und sehr kontrollierend und sehr einschränkend ist oder eine Partnerin, dann ist das tendenziell für die betroffene Person nicht lustig und es ist für die Beziehung echt schädlich.
Ja, ich glaube, Eifersucht entsteht meistens nur dann, wenn man Unsicherheiten in sich trägt.
Das hat auch fast jeder Mensch. Ich glaube, es gibt einfach Menschen, bei denen kommt es so.
Die Eifersucht hat sehr was mit der eigenen Unsicherheit zu tun. Das hat nichts mit der Beziehung zu tun, weil wenn man dann rational auf das überlegt, also wirklich komplett emotionsfrei, und man ist in einer glücklichen Beziehung und man hat trotzdem das Bedürfnis, sich anscheinend die Ex-Partnerin anzusehen, dann ist etwas, was du suchst ja, du triggerst ja deine eigenen Unsicherheiten dadurch.
Ich finde das insofern, also ich weiß nicht, ich würde es ein bisschen differenzierter sehen, weil ich kenne aus meinem eigenen Umfeld Menschen, die früher nie eifersüchtig waren und dann eher durch das Verhalten auch des Partners eifersüchtig geworden sind auf die Ex-Freundin. Deswegen, ich glaube, es ist schon auch immer ein bisschen damit verbunden, wie kommuniziert man in der Partnerschaft oder wie offen ist der Partner vielleicht auch, wenn so Fragen aufkommen.
Aber wenn der Partner, also ich habe ein Beispiel im Kopf, wenn der Partner ganz klar kommuniziert und wirklich gar kein Interesse an dieser Ex-Partnerin mehr hat und diese Ex-Partnerin sogar eher negativ in seinem Leben für etwas steht, also es war kein schöner Beziehungsabbruch, sondern wirklich einer, wo er gesagt hat, hey, das liegt in der Vergangenheit und man trotzdem sich damit quält und dann aber auch zum Beispiel, man muss sich auch fragen, was schaue ich mir genau an, was vergleiche ich denn genau? Das meine ich auch mit den eigenen, weil wenn es zum Beispiel wirklich ist, das Leben, ist die jetzt glücklicher, ist die jetzt das, aber wenn es zum Beispiel darum geht, körperliche Sachen zu vergleichen, ja, aber die war ja blond, ich bin braunhaarig oder umgekehrt.
Das stimmt.
Das finde ich, ja. Weil da tut man sich, da schießt man sich ins eigene
Knie.
Das
stimmt, das hat sicher was mit Unsicherheit zu tun, also wenn man jetzt sagt, okay, eigentlich steht er ja auf Blonde und ich bin braunhaarig, das da gebe ich dir voll recht, ja, das
und
stimmt.
Und dann ist es, das ist meine Frage, ich meine, das hat sie jetzt nicht ausgeläutet. Ich verstehe deine Punkte, was du gesagt hast, aber ich habe mir dann gedacht so, was ist es, was ist die Eifersucht? Weil wenn du in einer glücklichen Beziehung bist und ich kann das nachvollziehen, wenn man auf einmal ein bisschen Angst bekommt, den Menschen zu verlieren, wenn man so in der Phase ist, aber wenn du nach 1,5 Jahren, nach 2 Jahren nach wie vor die Ex-Partnerin stalkst auf Instagram, Facebook oder TikTok, dann muss man sich halt fragen, was schaust du dir da genau an?
Ja.
Weil das ist ja, also abgesehen davon, dass es ja auch nirgendwo hinführt.
Ja, ich glaube, viele Leute versuchen sie eben, wie gesagt, ein bisschen vorzubereiten, unter Anführungszeichen, auf den Worst Case. Ja, wirklich. Ich glaube, man spielt diese Dinge gedanklich oft mal durch, wenn man in so einer Eifersuchtsspirale drinnen ist. Und das kann vielleicht schon mal, ich weiß es nicht, bringt es einem was, ich weiß es nicht. Vielleicht kann es einem schon ein bisschen Tension Relief verschaffen, wenn man sich die mal anschaut und sie denkt, ja, weiß ich nicht, ist jetzt nicht fescher als ich oder was weiß ich, irgendwie so dumme Sachen, die man halt dann irgendwie die einem da durch den Kopf gehen. Aber ich glaube, wenn man das mit einer Regelmäßigkeit macht und irgendwie dann auch den Partner immer wieder konfrontiert mit so Dingen, ist es echt sehr schwierig und sehr selbstsabotierend in
auch
erster Linie.
Auch wenn man
den
nicht konfrontiert, ich meine, da frage ich mich dann halt schon, dieser Masochismus, der dahinter ist.
Also wie gesagt, ich weiß, es ist ein starkes Wort und es ist sicher nicht das optimale Wort dafür, aber ich finde, es hat schon was Selbstverletzendes,
ja,
wenn man sich dem so krass hingibt. Ich würde das, also dass sicher ein gewisses Maß an Unsicherheit da mitschwingt, ist bestimmt so. Was halt schon auch, glaube ich, so ein bisschen ein Punkt ist, und das habe ich eben in meinem eigenen Bekanntenkreis so intensiv auch miterlebt, wenn da eben der Partner vielleicht auch ein bisschen ungeschickt kommuniziert oder irgendwie was verheimlichen versucht und das rauskommt oder was weiß ich. Das spielt da schon auch manchmal ein bisschen rein, dass das irgendwie erst kommt. Also das würde ich mich vielleicht anschauen, wie ist das jetzt überhaupt entstanden, durch eine blöde Aussage, oder ist das eben schon länger ein Thema, das mich belastet?
Sehr gut. Finde ich gut zusammengefasst.
Aber auch da vielleicht nur mal kurz, man sollte sich da auch Hilfe suchen, wenn es dann so krass belastet, wie du vorher gesagt hast. Wenn es jetzt schon in 3 Beziehungen zum Beispiel so war, würde ich mir da auch Unterstützung holen.
Und jetzt unsere letzte, etwas größere Frage. Ich habe zwar noch eine kleine Mini-Frage am Schluss an dich, aber die ist echt groß und ich fand die wirklich wichtig. Und zwar, das ist eine vielleicht etwas seltsamere Frage.
Es gibt keine seltsamen Fragen.
Das wollte ich auch sagen, aber ich wollte fragen, ob das normal ist oder woran es liegen könnte. Vor circa einem Jahr ist bei mir ein Schicksalsschlag passiert und seitdem muss ich immer nach dem Orgasmus weinen. Ich weiß, dass Sex ja so befreiend ist und für mich auf jeden Fall auch loslassen heißt, aber dass es wirklich jedes Mal passiert, zumindest kommt immer ein trauriges Gefühl hoch, auch nach einem Jahr, scheint mir vielleicht etwas komisch. Ja, ich trauere immer noch, aber ich probiere dem aktiv Platz zu geben und meine Gefühle zu fühlen und all das, aber irgendwie hilft nichts. Naja, danke auf jeden Fall, dass ich das mal loswerden durfte. Ganz liebe Grüße, PS. Ich bin ein Mega-Fan von eurem Podcast.
Und es tut mir sehr leid.
Ein paar Zusatzinfos dazu. Die Person ist weiblich, 20 Jahre alt und hat der Schicksalsschlag, ich habe extra nachgefragt, damit wir da jetzt nicht irgendwelche Fettnäpfchen, vor allem ich, betrete. Die Mutter ist an Krebs verstorben.
Oh je.
Also erstmal unser Beileid. Absolutes Verständnis dafür. Vielleicht kann ich dazu etwas sagen, was die Orgasmen betrifft, weil die lösen ja offiziell auch Spannungen. Und ich glaube, oft in solchen Momenten, wo wir ein extremes Hochkörperlich spüren, und ich kann das überhaupt nicht vergleichen, wirklich, ich möchte das auch nicht vergleichen mit dem Schicksalsschlag, den du erlebt hast, aber zum Beispiel für mich war es oft so, wenn ich Trennungen erlebt habe und ich danach mit jemandem Sex hatte, kam das bei mir auch oft so, dass ich danach weinen musste beim Orgasmus, weil eben dieses Hoch auch manchmal zu einem Tief runterführt und dieser Fall manchmal einfach alles rausgelassen hat. Und ich, auch wenn du beschreibst, dass du dem Ganzen sehr viel Platz lässt, würde ich trotzdem sagen, auch da darf der Platz sein. Und wenn du jemanden hast, mit dem du Sex hast und es ist okay für den, das einfach vielleicht da auch nochmal offen zu kommunizieren und zu sagen und zu erklären, weil ich glaube, man hat da viel Verständnis dafür und es ist ja voll okay. Vielleicht braucht es danach einfach ein bisschen mehr Aftercare. Und ja, Trauer ist halt auch nichts Lineares, was man sagt, da nehme ich mir Zeit für Trauer, das kommt manchmal raus.
Ja, also die Mama verlieren ist, glaube ich, eine der schlimmsten und einschneidendsten Erlebnisse, die ein Mensch haben kann.
Ja.
Das ist die primäre Bezugsperson, wenn es das war, was es wahrscheinlich war. Zu verlieren, ist so einen Anker zu verlieren irgendwie, das ist schon, das macht mich auch direkt betroffen. Also als Mama fühle ich das dann schon auch sehr. Und das ist einfach nicht leicht. Und ich sage, das Mädchen ist 20 Jahre, die ist ja noch nicht einmal richtig erwachsen, unter Anführungszeichen. Da ist man ja auch noch so jung und so verletzlich und man braucht eigentlich den Halt nur so, und jemanden dann in der Phase zu verlieren ist schlimm, auf jeden Fall. Und ich würde das auch so sagen wie du, ich glaube, es ist wahrscheinlich primär einfach eine körperliche, einfach ist nichts natürlich, aber eine primär körperliche Reaktion auf Tension Release, also auf diesen ganzen Spannungsabfall und einmal, es ist einfach, da ist emotional, ist man so offen nach dem Sex irgendwie und da kommt einfach vieles raus. Und ich würde das jetzt vielleicht auch gar nicht, also absolut nicht pathologisieren, wie man da so schön sagt. Ich glaube, es ist völlig normal, wenn man sich das anschaut, was du jetzt durchgemacht hast und irgendwie ein Jahr, mein Gott, ein Jahr ist irgendwie auch noch nicht lange.
Nein.
Und wahrscheinlich hat deine Mama auch ziemlich einen Leidensweg hinter sich und du natürlich auch und deine Familie. Also ich glaube, wenn du da jemanden an deiner Seite hast und der sagt, das ist okay und er weiß auch, dass das vielleicht, also ich weiß jetzt nicht, ob du in einer heterosexuellen Beziehung bist, aber wenn du jemanden hast, für den das auch nicht, also die Person soll das jetzt natürlich nicht auf sich beziehen, dass du dann weinst. Ich glaube, dass man das vielleicht mal klarstellt, ist ganz gut, dass man dann nicht irgendwie das Gefühl hat als Sexpartnerin oder Sexpartner, okay, die weint jetzt wegen mir, sondern dass man das vielleicht mal kommuniziert, mir geht das halt einfach immer nur nah und da kommt so viel hoch. Ich glaube, da hat doch echt jeder dafür Verständnis, oder? Das ist doch...
Ja, vor allem Sex kann einfach, ich finde, das triggert schon unbewusst oft Sicherheit, Nähe, Verlust.
Ja.
Also Sexualität hat halt eine extreme Macht eigentlich an sich schon, solche Themen nochmal zu triggern.
Ja, und ich finde, Sex ist auch irgendwie, also wahrscheinlich kommen wir diesem ganzen Thema wie Geburtserfahrungen, an die man sich wahrscheinlich auch gar nicht aktiv erinnern kann, kein Mensch. Aber ich glaube, beim Sex kommt man ja auch in so einen Trance-Zustand irgendwie. Und ich finde, das hat ja auch oft für viele Menschen ein Gefühl von Wiedergeburt oder irgendwie, also es bäumt sich da in einem so viel auf. Also das ist, glaube ich, auch so, da werden so viele primäre Gefühle hervorgerufen, die also gar nicht so sehr unserer Kontrolle unterliegen. Deswegen wundert mich das gar nicht, dass sowas dann in so Situationen einfach auch mal rauskommen kann. Ja. Ganz ehrlich, ich glaube, je weniger Druck du dir da selber machst, dass du das jetzt irgendwie in den Griff kriegen musst, unter Anführungszeichen, desto schneller wird das auch wieder gut werden. Ich würde das einfach auch mal als Outlet irgendwie betrachten und sagen, du hast da jetzt vielleicht auch einen Ort gefunden, wo du die Trauer rauslassen kannst und auch wenn das vielleicht manchmal ein bisschen unangenehm ist, wenn man dann irgendwie beim Partner oder bei der Partnerin weint, aber das vielleicht einfach auch mal als Verarbeitungsmechanismus auch von deinem Körper zu sehen.
Voll.
Und einfach zu sagen, es ist jetzt mal eine Zeit lang so, es wird auch nicht für immer so bleiben. Und ich finde den Punkt auch von der Leonie, also dass du das vielleicht auch für dich ein bisschen nicht so tragisch siehst, diesen Punkt mit, dass man noch Trennungen dann beim Sex mit jemandem anderen weint, das kenne ich auch. Und vielleicht kennen das auch aber andere Lauschis. Es ist einfach was an emotional sehr durchrüttelt auch. Und ich finde, da ist überhaupt nichts dabei, auch wenn man wegen anderen Gründen noch im Sex manchmal weint. Also wenn dann einfach gewisse Dinge lange beschäftigen, das ist voll okay. Also zum Beispiel, ich kenne auch jemanden aus meiner Familie, der nach einer schweren Operation auch sehr, sehr, sehr lange Zeit noch im Sex immer geweint hat. Und für die Person war das auch wahnsinnig schwierig, weil sie auch irgendwie das nicht einordnen hat können. Das hat einfach dann irgendwann aufgehört. Also ich glaube, man darf sich da wirklich keinen Druck machen und auch die Trauer ein bisschen zulassen. Ich weiß, das ist so leicht gesagt. Ich habe meine Mama ja nur, also ist das irgendwie, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Das ist so ein schwieriges Thema, aber ja, wir wünschen dir auf alle Fälle alles Gute.
Ja, und auch hier gilt natürlich Therapie, Trauerbegleitung. Es gibt ganz tolle Trauerbegleiter und Rinnen, die da einen helfen können, weil ein Jahr, vor allem so jung, ist halt in Wahrheit nichts. Und man sagt zwar immer, es gibt dieses eine Trauerjahr, aber da ist erstmal nur der gröbste Schmerz weg vielleicht danach. Und auch nicht einmal das muss so sein, sondern es kann auch länger dauern. Kommt immer natürlich auch auf die Nähe an. Und sich da einfach auch den Raum zu nehmen. Und ja, es tut mir auf jeden Fall unfassbar leid. Und ich würde mich da, also das ist auch etwas nicht schämen dafür, dass man da weint nach dem Orgasmus. Ja, last but not least, wir haben eine einzige Frage von einem Mann bekommen.
Ja, immerhin.
Und die wollte ich dir nur kurz reinwerfen. Und zwar, haben Männer mehr Lust als Frauen oder denken öfter daran? Er wollte das noch besprochen haben.
Wir haben im ersten Teil ja auch ein bisschen das Thema tangiert.
Da haben wir aber eher die Frauen gehabt, die oft viel Lust hatten.
Genau, kann man vielleicht auch mal reinhören. Ja, ich weiß es nicht. Leonie, was sagst du?
Ich finde, es ist so lustig, weil ich habe ein paar Studien versucht dazu zu finden. Und dann haben aber dahingehend einige geschrieben, und das fand ich voll interessant, nämlich einige Forscher anscheinend, geschrieben, dass man das nicht als wahrnehmen kann, so als bare Wünsche. Also bare Münze? Sagt man wahre Münze oder bare?
Bare Münze.
Bare Münze, danke. Bare Münze, weil Männer oft was anderes angeben, als sie wirklich fühlen. Also die sind in solchen Studien nicht immer so ehrlich.
Ich glaube, dass Männer da auch manchmal auf mit sozialer Erwünschtheit ein bisschen antworten.
Genau.
Auch Frauen wahrscheinlich auch.
Ich glaube, dass es super individuell ist. Es gibt Frauen, die extrem sexuell sind. Es gibt Männer, die extrem sexuell sind. Es ist schon tendenziell sehr hormongesteuert. Das muss man halt auch einfach sagen. Und dazu gibt es schon auch Studien, dass es heißt, dass Männer in jungen Jahren vor allem sehr einen stark ausgeprägten Sexualtrieb haben, der dann natürlich, wenn das Testosteron immer mehr abflacht, natürlich auch nach unten geht. Das Gleiche sagt man ein bisschen Frauen nach, dass das sich eigentlich erst entwickelt und die erst ein bisschen später ihren Peak der Sexualität haben und das natürlich dann auch wieder abflacht, wenn die Hormone halt auch wieder abflachen. Aber ich würde mir das einfach sehr individuell anschauen. Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren.
Nein, definitiv nicht.
Weil wenn ich mir jetzt einfach nur mein Umfeld ansehe und die Geschichten daraus höre, habe ich eher tendenziell das Gefühl, aber das ist ja dann auch sehr subjektiv, dass eher Frauen mehr Lust haben als Männer.
Also ich würde schon auch sagen, dass ich definitiv gerade in jungen Jahren war mein Libido bestimmt die eines 15-jährigen jungen Mannes.
Ich darf leider sagen, dass es nach wie vor...
Ich wollte gerade sagen, der Joke bei uns zu Hause ist auch, dass der Anni manchmal sagt, dass ich eigentlich ein 14-jähriger Bub bin, weil ich einfach echt so oft so, ja, horny bin.
Ja,
also, keine Ahnung.
Es ist ja auch ein bisschen ein Spiel manchmal.
Ja, und es hängt auch wirklich mit dem Testosteron zusammen. Ich glaube, das schon. Also kann man das schon auch sehr gut vorstellen, dass das gerade in jüngeren Jahren, wo das wirklich sehr, sehr piekt, bei den jungen Männern, dass es halt sehr auffällig ist. Oder ich glaube, es ist auch ein bisschen die Frage der Gebärde. Also es gibt einfach viele junge Burschen und Jungsgruppen, die halt sehr macho-mäßig irgendwie herumlaufen und irgendwie mit irgendwelchen Sprüchen um sich werfen, dass man den Eindruck hat, dass die halt sehr potent sind. Also ich finde auch so vom Gang her, vom Swagger her, von der Attitüde her, kann man schon mal drauf schließen, dass Männer sehr viel, die halt im öffentlichen Raum sehr präsent sind, sehr viel Bock haben.
Aber das muss nicht immer so sein.
Das
kann ja auch eine Maske sein, damit man akzeptiert wird in der Gruppe.
Ganz genau. Deswegen glaube ich, kann man auf das gar nicht pauschal schließen. Und ich glaube, das Thema Lustempfinden und Lust auf Sex kommt, also ich würde das auch zum Beispiel so sehen, je nachdem auch, wir kriegen ja auch wahnsinnig viele Nachrichten, wo wir diese Dinge rauslesen. Wir haben auch schon Folgen gemacht zu dem Thema Sex ab 30, wo uns auch viele geschrieben haben, auch vor allem viele Frauen, die dann geschrieben haben, es ist da erst eher so mit ihrer Libido ein bisschen bergauf gegangen, wo sie es früher eigentlich, wo sie nicht so viel Bock auf Sex hatten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da vielleicht ein kleiner Trend in diese Richtung ist, dass die Lust bei Frauen mit zunehmendem Alter vielleicht eher mehr wird.
Und auch wegen der Sozialisierung. Frauen werden sehr viel geschämt und ich glaube, dass das die Unsicherheit von jungen Frauen natürlich mehr triggert.
Ja, das glaube ich.
Weil junge Männer werden eher gepusht darin, ihre Sexualität, das ist eher sozusagen legitim, die auszuleben, und bei Frauen eben andersrum. Und Frauen, habe ich das Gefühl, entwickeln erst eine Selbstsicherheit und dann entwickelt sich diese Sexualität wieder mehr. Und vielleicht muss man sich das einfach gesellschaftliches anschauen auch. Also ich glaube, dass es vielleicht in anderen Kulturen nochmal anders
bestimmt,
ist.
Bestimmt, also. Ja, auf jeden Fall. Also es ist sicher kulturell ist bestimmt ein Faktor. Mhm. Alter ist bestimmt ein Faktor, aber Geschlecht alleine ist wahrscheinlich kein Faktor.
Das glaube ich auch nicht.
Aber gute, spannende Frage. Könnte man sicher mal schauen, ob man da noch andere Studien dazu findet.
Aber es war schwierig. Ich habe es nämlich
sehr schwierig, das glaube ich.
Mhm. Und es wurde wirklich, wirklich von fast allen immer dazu geschrieben, dass man das halt nicht wirklich...
Du kannst ja nur auf die eigenen Aussagen die verlassen. Also es ist ja nichts, was man irgendwie gut messen kann, glaube ich. Wie kannst du es messen? Habe ich jetzt Bock auf Sex? Ich klebe jetzt die Elektronen drauf.
Na, es gibt schon, also wenn du so Langzeitmessungen machen kannst, es gibt schon Hirnareale, die mehr ausschlagen, wenn Menschen einfach an Sex denken.
Mhm.
Oder wenn sie zum Beispiel in Filmen, wenn du einen Film siehst und es gibt so körperliche, visuelle Reize, dass da schon Männer eher darauf eingehen und dann an Sex denken. Aber das Problem ist, es halt immer so, das kann man halt so und so werten. Man muss halt, darf man auch nicht vergessen, wenn solche Studien gemacht werden, die haben ja immer einen Sinn und Zweck. Das heißt, jemand, der eine Studie führt, sucht es vielleicht auch, versucht halt dann auch das zu lesen daraus, was er gerne lesen möchte. Auch wenn man natürlich da wissenschaftlich versucht, neutral zu arbeiten.
Ja, aber nicht alles kann das sein, wenn man zu irgendeiner Kondomhersteller ist oder so, keine Ahnung.
Eben, das meine ich ja. Du musst halt immer noch schauen, woher,
von wem
und was ist der Sinn und Zweck. Und ich finde da auf jeden Fall nicht alle über einen Kamm scheren.
Nein, aber ich finde die Botschaft auch, dass Frauen sicher auch oft viel mehr Lust als ihre Partner haben, können wir, glaube ich, schon auch von den Nachrichten, die wir kriegen, auch sagen. Also das haben wir, glaube ich, eher jetzt in diesen zwei Folgen durchaus bemerkt, dass die Frauen schon sehr viel Gedanken um Sexualität machen.
Die Frage ist halt eher, warum machen sich Männer vielleicht zu wenig Gedanken um Sexualität und schreiben uns zu wenig Nachrichten?
Schreibt uns gerne, ja.
Auf
couchgeflüster.vn auf Instagram. Ihr könnt uns natürlich auch gerne einen Kommentar unter diese Podcast-Folge hinterlassen und wir freuen uns immer sehr, wenn ihr bei unserem Podcast ein paar Sterne da lässt.
Am besten 5 und bis dahin sagen wir Bussi, Baba.